Deutschlandfunk, Kultur heute.
Dazu begrüßt sie Michael Köhler. Erzähle mein Herz, wie verliebt ich war. Cecilia Bartoli singt die Cor Mio in Georg Friedrich Händels Oper Alcina. Und das wurde gestern bei den Pfingstfestspielen in Salzburg gegeben. Les Musiciens du Prince Monaco unter Gianluca Capuano musizierten. Alcina, wer ist das? Eine Frau, die Männer anlockt auf ihre magische Insel. Sie verführt, verzaubert und hat sie genug, verwandelt sie sie gleich in Tiere, Steine oder Bäume. Doch Ruggiero, ihr letzter Liebhaber, der erste Mann, den sie wirklich liebt, der wird von seiner Verlobten Bradamante befreit. Alcinas Zauberurne wird vernichtet, die Insel versinkt im Meer, die magischen Kräfte sind dahin. Alcina, eine der populärsten Opern Händels mit Koloraturarien und Bühnenzauber. Elisabeth Richter hat das gesehen bei den Salzburger, ich sag mal Cecilia Bartoli, Pfingstfestspielen und die stehen in diesem Jahr unter dem Motto himmlische Stimmen. Aber diesmal war sie nicht der einzige Star, Frau Richter.
Richtig, es gab noch zum Beispiel Philippe Jaroussky oder Sandrine Piot und auch wirklich hervorragende, ein kleiner Sängerknabe aus Wien hat eine Partie gesungen, das war so ein bisschen ein eigenwilliges Setting des Regisseurs, diese Rolle mit dem Knabensopran statt mit einem Sopran oder mit einem Countertenor zu besetzen, aber der Sheen Park hat das hervorragend gemacht.
Wo sitzt denn der Regisseur Micheletto bei Händels Alcina mit seiner Regie an?
Micheletto ist ja bekannt auch für abstrakte Settings. Es gibt einen äußeren Rahmen. Das Bühnenbild von Paolo Fantin ist so eine Art Hotelhalle, Zeit ungefähr Anfang 20. Jahrhundert, ein bisschen mondän mit Marmor. Er stellt Micheletto zwei große Themen in den Mittelpunkt, würde ich sagen. Zum einen ist das eben der Zauber, die Täuschung, das Spiel mit Schein und Sein. Und zum anderen eben selbst die Protagonistin Alcina. Die wird ja oft als böse Zauberin dargestellt. Micheletto zeigt sie aber als eine Frau, mit der man fühlen kann, die altert, die eben merkt, dass ihr Zauber nachlässt. Und es ist ganz schön gemacht, dass immer ein Double, eine alte Alcina mit grauen Haaren, verlebtem Gesicht auftaucht. Und am Schluss, als Ruggiero dann den Zauber zerschlägt, das ist in dieser Inszenierung ein großer Spiegel, wird Alcina dann tatsächlich zu dieser alten Frau, die an ihrem Kummer stirbt.
Wie muss ich mir das denn auf der Bühne vorstellen, diese Zauberwelt? Mit Pyrotechnik oder ganz abstrakt?
Eher abstrakt, es ist aber sehr wirkungsvoll. Also die Bühne ist zweigeteilt durch eine raumhohe Wand und die ist durchsichtig, aber auch spiegelnd. Und je nachdem, wie sie gedreht ist, wird der Raum in quer, in vorne und hinten oder auch längs in rechts und links geteilt. Und man kann durch diese Wand hindurch sehen und dahinter sieht man die ganzen Vorgänger Ruggieros, also die in Tiere oder Bäume verwandelten Männer, die machen dann so ganz poetische Choreografien. Man kann da auch so an Laokoon Skulpturen denken oder so etwas. Aber andererseits spiegeln sich, wie gesagt, auch diese agierenden Sänger. Und das gibt eine ganz herrliche Mischung aus sehr poetisch, aus Realem und Verborgenem.
Wie sieht es denn mit der Figuren- und mit der Personenregie aus? Also Cecilia Bartoli, haben wir gehört, singt die Titelpartie der Alcina. Wie führt er sie?
Also die anderen Figuren treiben ja auch dieses Spiel um Täuschung. Sie müssen sich mit Schein und Realität auseinandersetzen. Zum Beispiel eben auch Alcinas Schwester Morgana, auch eine kleine Koloraturpartie. Sie ist auch eine Zauberin, ganz toll gesungen von Sandrine Piot, das dachte ich schon. Sie ist verliebt in einen Mann, der heißt Ricciardo, aber das ist in Wirklichkeit gar nicht Ricciardo. Das ist nämlich die Frau von Ruggiero, die sich als Mann verkleidet hat, um ihren Ruggiero aus den Fängen von Alcina zu befreien. Und dann ist eben Ruggiero da, der ganz Alcinas Zauber erlegen ist und zwischen Zauber und rechtschaffenen Dingen des Lebens wie Pflicht und Soldat und solchen Dingen steht. Und als dann seine Frau kommt, erkennt er sie gar nicht. Und als es ihm dann irgendwann mal dämmert, kann er das nicht verstehen. Er glaubt, er weiß nicht, ist das ein Trugbild, ist es Wirklichkeit? Und das ist ganz toll, wie Philippe Jaroussky das singt, dieses Hin- und Hergerissensein, sehr atemberaubend. Und ich denke, es ist ganz gut, im Moment mal an eine schöne kleine Stelle reinzuhören, nämlich der Moment, wo sich dieser Ruggiero verabschiedet von diesem Zauberreich von Alcina, der grünen Insel, Verdi Prati heißt es da.
Oh.
Ja, Verdi, Prati, stiehlt Jaroussky der Bartoli die Schau?
Ein bisschen, finde ich schon. Also für mich war er wirklich herausragend. Das ist stimmlich so ausgewogen, technisch sehr perfekt und immer mit einer wunderbaren Musikalität. Die Übergänge sind geschmeidig und mit einer Sensibilität gestaltet. Piano-Schattierung in der Stimme. Die Bartoli war auch gut. Ich meine, sie ist eine große Sängerin, eine ganz große Künstlerin, das ist überhaupt keine Frage. Sie hat auch eigentlich wiederum damit gepunktet, was eigentlich schon immer ihre große Stärke war, nämlich die Pianissimo-Passagen. Wenn es in die Forte-Bereiche geht, dann neigt sie zurzeit ein bisschen zum Forcieren und die Stimme flackert leicht. Aber sie spielte die Rolle gut, perfekt. Ein bisschen distanziert fand ich das.
Unterm Strich, Frau Richter, alles gelungen, Orchester und Graben und Pult auch?
Das Orchester war hervorragend, sehr stilkundig, sehr exzellent. Die haben ein bisschen die Tendenz, die Tempi zu überziehen. Da fallen manchmal Details unter den Tisch oder manche musikalischen Effekte, zum Beispiel die Schlussteile der Arien, die sogenannten Da Capo-Teile ins Piano zu setzen. Das ist dann manchmal ein bisschen zu oft wiederholt worden. Aber das ist Kritik auf hohem Niveau. Das war wunderbar und zusammen mit dieser subtilen und intelligenten Regie sehr anregend.
Bei den Pfingstfestspielen in Salzburg, Cecilia Bartoli in der Rolle der Alcina, aber Philipp Jaroussky nicht minder hörenswert, sagt Elisabeth Richter. Wir bleiben bei der Bühnenkunst, wechseln aber zur Sprechbühne. Der kroatische Regisseur Oliver Frljić, er neigt zu heftigen Bildern, barocken Todesbildern geradezu. Und er versteht sich als ziemlich radikalen politischen Regisseur. Die deutschen Bühnen schätzen das an ihm. Seinem Heimatland zeigte die kalte Schulter. Aus Protest gegen die nationalistische kroatische Kulturpolitik legte er 2016 seine Intendanz des Nationaltheaters Rijeka nieder. Nun hat er das erste Mal am Schauspiel Köln inszeniert, und zwar Brecht, Bertolt Brecht, das Fragment Der Untergang des Egoisten Johann Fatzer. Spielt im letzten Jahr des Ersten Weltkriegs, erzählt von vier Deserteuren. Einer von ihnen ist Johann Fatzer. Sie warten auf das Ende des Krieges, den Beginn der Revolution, Wunsch und Wirklichkeit, Traum und Selbstradikalisierung, Egoismus, Ungeduld, Gewalt und Gesellschaft. Darum geht es in dem Text in der Bühnenfassung von Heiner Müller. Dorothea Markus sah das.
12 Feldbetten wachsen aus schwarzer Erde, 7 versprengte Soldaten gießen den Boden. Dazu läuft abgewandelt Marlene Dietrichs Schlager »Sagt mir, wo die Männer sind«. Ja, Krieg ist furchtbar. Aber er war doch zu etwas Nutze und Männer wachsen auch bald wieder nach, erzählt das Setting im Kölner Depot 2. Zynisch und unverdrossen optimistisch zugleich.
Arm und reich sind immer gewesen, aber sie werden nicht immer sein und das ist gut. Doch zu ihrer Zeit, da sterben sie und fallen in die Löcher und an ihren Platz treten die anderen und schlafen in ihren Leintüchern und essen von ihrem Teller mit Behagen und...
Doch sogleich bricht die Härte des ewigen Krieges wieder aus. Schüsse knattern, Scheinwerfer blenden. Schnell werden die Feldbetten zu Schutzmauern aufgestellt. Und wie die Fliegen kippen die Soldaten tot in den Dreck. Dass Krieg in Wirklichkeit blindwütig und sinnlos ist, alles Menschliche auf allen Seiten vernichtet, das hat Brecht in seinem Fatzer-Fragment jahrzehntelang auf 400 Seiten voller Notizen aufgeschrieben. Ein fatalistisches Antikriegsstück, eine apokalyptische Bankrotterklärung jeder Gesellschaftsidee. Heiner Müller hat das, was er für Brechts bestes, weil offenstes Stück hielt, dann 1978 in kondensierte 73 Seiten gegossen.
Ich kann keinen Krieg mehr führen!
Die vier Deserteure Fatzer, Koch, Schröder und Frühhaupt fliehen nach Mülheim an der Ruhr in einen Keller zum Kameraden Kaumann. Dessen Frau Therese stürzt sich auf die Männer und lässt sich von Fatzer in die Prostitution treiben. Zum Glück bricht Oliver Frljić Brechts eher eindimensionale Frauenfantasien, wenn er Frauen und Männer permanent die Rollen wechseln lässt und mit Fremdtexten von Clara Zetkin über die Rolle der Frau im Sozialismus reflektiert. Auch die Hauptfigur Fatzer, der seine Kameraden verrät oder von ihnen verraten wird, ist ständig jemand anderer. In brutaler Verausgabung brüllen sich die Schauspieler dabei die Kehle heiser. Und auch wenn die vier Kameraden zunächst den antikapitalistischen Umsturz planen, werden sie doch bald vom brutalen Hunger gequält, der alle Ideale fahren lässt. Oliver Frljić macht seinem Ruf als bildgewaltiger Skandalregisseur alle Ehre. genüsslich brachial, lässt er Hunger, Fleischesgier und Kriegsekel illustrieren. Erst serviert ihnen Frau Kamann die eigenen Lederstiefel, dann fressen sie ihre Exkremente. Einer wischt sich mit der schwarz-rot-weißen Reichsfahne den Hintern ab. Bald sind aus den hungernden Soldaten ihre eigenen Schlechter geworden, ziehen sich Fleischerschürzen an und schneiden Stücke aus Schauspieler Benjamin Höppner, klopfen Fleisch, drehen es zu Wurst. Später wird er auch noch gekreuzigt und mit Blut bespuckt. Ohnehin zieht sich das Wort Fleisch als Ekelbild durch Text und Inszenierung. Der Mensch ist Bestie und Kannibale und bekämpft vor allen Dingen sich selbst.
Ja, dieser Krieg hier, der geht gegen uns! Mit unseren Armen wird unsere eigene Person bekämpft!
Und ausspie ein Geschlecht voll Aussatz, das untergeht, die gealterte Welt. Deutschland ist reif für einen weiteren Krieg.
Doch die Inszenierung begnügt sich nicht damit, eine Kriegswarnung zu sein. Frillitsch bebildert zugleich ein rechtsnational wiedererwachendes Deutschland. Zu Anfang und Ende wird die erste verpönte Deutschlandliedstrophe gesungen. Die ganze Zeit hängt eine Reichsfahne auf Halbmast. Am Ende verwandeln sich die Soldaten in Schweine und werden gröhlend in einen Stall getrieben. Latent übergriffig improvisiert Schauspieler Höppner Texte darüber, dass unser gegenwärtiger 70-jähriger Friede nur mit Kriegen außerhalb erkauft ist. Eine fatalistische Botschaft von der Bestie Mensch, die dem Zuschauer hier bildgewaltig in die Köpfe gehämmert wird. Doch ob das wirklich eine Erzählung ist, die weiterbringt, kann bezweifelt werden. Dafür ist sie letztlich dann doch zu schlicht.
Sagt Dorothea Markus über Brechts Fragment Der Untergang des Egoisten Johann Fatzer am Schauspiel Köln. Die französische Regierung hat ein Projekt zur Rückgabe während der NS-Zeit unrechtmäßig enteigneter Kunstwerke an jüdische Bürger auf den Weg gebracht. Kurz, Raubkunst soll an die Eigentümer zurückgegeben werden. Der Kunsthistoriker Christian Fuhrmeister vom Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München ist wissenschaftlicher Mitarbeiter, hat immer wieder Projekte zum Thema Provenienz und Sammlungsforschung durchgeführt und ihn habe ich gefragt, klären Sie uns auf, es geht also um Werke, die sich in öffentlichen Sammlungen Frankreichs befinden, richtig?
Ja, das ist richtig. Also die Amerikaner haben ja in München den Central Collecting Point eingerichtet, dann kamen verschiedene Kommissionen vorbei, auch die französische in Gestalt von Rose Vallon, und dann hat es Restitutionen nach Frankreich gegeben und die Idee der Amerikaner in den Jahren 45, 46, 47, 48 war, man restituiert an die Staaten, aus denen die Raubkunst stammt, und dann erledigen die Staaten das jeweilig selber. So ist es auch im Falle von Polen oder den Niederlanden passiert. Und in verschiedenen Fällen, etwa Niederlande und Frankreich, hat dann der Staat die Werke, die zum Teil aus Privatbesitz stammten, erst einmal gelagert. Und in Frankreich ist das der sogenannte MNR-Bestand, MNR für Musées Nationaux Récupération. Und das sind die Werke, die man zurückbekommen hat von der amerikanischen Militärregierung und sollte weiter sie erforschen. Auf der Suche nach den früheren Eigentümern, das hat man mit wechselnder Akribie und wechselndem Erfolg und Engagement getan. Und deswegen gibt es bis heute, genau wie in Deutschland, Werke, von denen unklar ist, wem sie mal gehört haben, und sie sind in staatlicher Verfügung begriffen. Und da gibt es jetzt diese französische Initiative, die selbstverständlich zu begrüßen ist.
Die Eigentümer konnten also nicht unmittelbar gefunden werden. Welche Rolle spielt eigentlich die deutsche Bundesregierung bei diesem neuen Projekt?
Ich glaube, es hat dort sozusagen einen Akkord gegeben, ein Einverständnis. Es gibt ja verschiedene deutsch-französische Projekte. Im Herbst 2017 hat das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste eine große Tagung Raub und Handel gemacht in Bonn. Im Rahmen der, als die Gurlitt-Ausstellung dort lief, das spielt eine große Rolle, weil natürlich Deutschland als Besatzungsmacht für die Enteignung verantwortlich war. Gleichzeitig hat das Ganze natürlich auch eine europäische Dimension, weil wir die vielfältigen Kollaborationsphänomene da auch mit in den Blick nehmen müssen. Also ich erlebe indes ein Stück weit Frankreich als sozusagen treibende Kraft Und ein bisschen ist völlig klar, muss Deutschland da auch mitziehen.
Frankreichs Kulturminister Franck Riester sagt, es gehe um Erinnerung und Gerechtigkeit. Das klingt gut. Jetzt haben wir aber in Deutschland mindestens seit dem Fall Golit eine heftige Diskussion um Provenienzforschung und Restitution, Rückgabe von geraubten Kulturgütern. Ist das in Frankreich nicht eine vergleichsweise späte Einsicht?
Naja, besser spät als nie. Wissen Sie, Österreich hatte auch den Waldheim-Skandal, hat dann 98, 99 nach Mauerbach den Schalter umgelegt, ist auf die Überholspur gegangen und hat weltweit anerkannt gute Arbeit geleistet und leistet sie bis heute. Die Voraussetzungen sind vielleicht unterschiedlich, das stimmt. Und in Frankreich gibt es spezifische, das meinte ich vorhin mit dem Problem Kollaboration. Wissen Sie, Frankreich ist geradezu ein Musterknabe, wenn man das wiederum mit Italien vergleicht. Also es kommt immer auf die Verhältnisse oder die Perspektive drauf an. Ich denke, das sind positive Ansätze, auch die sozusagen Verstärkung und die Integration, stärkere Integration der CIVS, der Commission Indemnisation Victimes de Spoliation, also die Entschädigung der Opfer von Enteignungen in das französische Kultusministerium, ist ein wichtiger und auch struktureller Schritt. Und es gibt, das muss man vielleicht auch noch positiv hervorheben, eine viel stärkere Befassung der französischen Regierung und der Politik, der Politiker mit diesen Fragen. Das ist ja in Deutschland manchmal eher im Bereich der Verwaltung und der Bürokratie angesiedelt. Das heißt, es wird nicht in den politischen Gremien so stark diskutiert, wie es vielleicht in Frankreich passiert.
Sagt Christian Fuhrmeister über französische Rückgabepläne von Beutekunst. Die einen traten die Flucht in die Bilder oder die innere Emigration an, andere passten sich an, verleugneten sich, wieder andere suchten nach neuen Möglichkeiten. Das fragt das Kunsthaus Zürich in seiner neuen Ausstellung Stunde Null. Das Jahr 1945. Das wird aber diesmal viel weiter gefasst, nämlich die Schau reicht von 1933 bis 1945. Rund 70 Werke untersucht Kurator Philipp Büttner. Nicht nur die Reaktion internationaler Kunstströmungen auf die Zeitgeschichte, sondern auch die Haltung von Schweizer Künstlern wird befragt. Und gesehen hat das Ganze für uns Christian Gampert.
1933 malte der Dichter Joachim Ringelnatz ein sehr sachliches Bild, das vor einem erschreckend leeren, flächigen Himmel an einem steinigen Strand den Anker eines gestrandeten Schiffes zeigt. Titel: Fernes Grab. Mit diesem Werk beginnt der Kurator Philipp Büttner seine Ausstellung zur Stunde Null und er wird die Schreckenszeit durcherzählen bis zum Jahr 1955, in dem ein junger Schweizer Künstler namens Jean Tinguely eine schwarz bemalte Holzwand mit lauter Flaschen, Kartonelementen, Büchsen, Gläsern und Metallrädern bestückt. Die Räder greifen mittels Motor ineinander und erzeugen seltsame Töne, die Materialien sind arm und alltäglich. Gleichwohl hat das Ganze etwas wunderbar poetisch Entrücktes, der Aufbruch in eine neue Freiheit. 22 Jahre zuvor, bei der Machtübernahme der Nazis, kamen die vehementesten Reaktionen von den Surrealisten. Die Bewegung mit ihrer Hinwendung zum Unbewussten war ja selbst eine Reaktion auf den Ersten Weltkrieg gewesen. 1935 malte nun der Schweizer Surrealist Max von Moos ein Hades-Trio aus verzerrten Masken. Serge Brignoni schuf noch 1933 einen stilisierten Schrumpfkopf mit angehängten Hoden oder Eutern. Otto Tschumi malte einen gespenstischen, blutroten, Picasso-artig verknollten Frauentorso.
Picasso konnte Guernica nur machen, weil er vorher jahrelang im Surrealismus diese eigentlich auch Schmerzmaschinerie der Darstellung des Abgründigen überhaupt eingeübt hatte. Also die Surrealisten sind eigentlich die, die eine Bildlichkeit zur Verfügung stehen, die am ehesten geeignet ist, um mit diesen Schrecknissen des Krieges eigentlich zum Ausdruck zu bringen.
Sagt Kurator Philipp Büttner. Büttner stellt nun ungewöhnliche Bildpaarungen her, die die Schweizer Perspektive mit der klassischen Moderne konfrontieren. Der Zürcher Expressionist Otto Baumberger malte 1936 hohlwangige Arbeitslose. Büttner stellt das einer leeren Fata Morgana-Landschaft von Salvador Dalí gegenüber, der damit auf den Ausbruch des Spanischen Bürgerkriegs reagiert. Am krassesten dann die Kombination zweier zeitgleich gemalter Bilder von 1940. Während bei Marc Chagall in stürzender Perspektive ein Jude im Gebetsmantel am Marterpfahl steht, umgeben von Pogromen und einem brennenden Dorf, sitzt bei Hermann Huber ein bieder gemaltes, spinnendes Mädchen im Sessel. Die Schweiz duckt sich weg. Viel besser kann man Zeitgeschichte im Bild nicht erzählen. Nach dem Krieg gewinnen in der Ausstellung dann internationale Bewegungen die Oberhand. Während Jean Dubuffet sich für die Kunst von Kindern und Geisteskranken interessierte und mit einem kalkigen Mondgesicht darauf antwortet, war der Bildhauer Alberto Giacometti mit existenzialistischer Reduktion beschäftigt. Seine Skulptur einer schmalen Hand, die die Ausstellung zeigt, war jedoch sehr real von einem im Krieg abgetrennten Arm inspiriert. Die nordamerikanische, abstrakt-expressive Selbstbefreiung, man sieht ein kraftvoll farbsattes All-Over-Dripping von Jean-Paul Riopel, wird von der europäischen gestischen Malerei gekontert und neben den schwarzen Flächen des Pierre Soulages kann man hier ein unglaublich düsteres Bild von Nicolas de Staël entdecken, der auch mit seinem Lebenslauf für die Verwerfungen der Epoche steht.
De Staël war eigentlich Balte, ist dann nach Frankreich gekommen, wurde dann in einer Jesuitenschule in die Schule gegangen. Später landete er in der Fremdenlegion, hat den Krieg also wirklich in verschiedenen Seiten erlebt. Und nach dem Krieg fängt er an, diese Bilder zu malen, die im Sinne des Informellen mit abstrakten, gestischen Spuren eigentlich reine, wenn man so will, energetische Emotionsbilder sind.
Die Ausstellung wimmelt nur so von Entdeckungen. Sie vergleicht am Schluss ein Kriegspanorama des Expressionisten Oskar Kokoschka mit einer hinreißend frischen Selbstdarstellung der Schweizer Malerin Nanette Genoux. Ja, die Schweizer waren Privilegierte. Aber den Ernst der Lage hatten sie dann doch begriffen. Die Bildhauerin Germaine Richier zeigt uns noch 1954 die Vertierung des Menschen, ein Monster zwischen Mensch und Fledermaus.
Christian Gampert. Und mit einer anderen Stunde Null machen wir gleich weiter. In der vergangenen Woche wurde am Kunsthistorischen Institut der Universität Bonn eine Forschungsstelle für informelle Kunst eingerichtet. Die unmittelbare Nachkriegskunst suchte in und durch neue Maltechnik einen Neuanfang. Maler wie Karl Otto Goetz etwa zählten dazu. Der war Professor an der Kunstakademie, später in Düsseldorf von 1959 bis 1979 und Lehrer von weltberühmten Malern später, wie Gerhard Richter, Sigmar Polke, Gotthard Graupner und anderen. Christoph Zuschlag ist Spezialist für sogenannte entartete Kunst, lehrt Kunstgeschichte der Moderne und Geschichte des Sammelns, leitet diese Forschungsstelle und ihn habe ich gefragt, was ist denn nun informelle Kunst?
Informelle Kunst bezeichnet ein breites Spektrum abstrakter Richtungen in der bildenden Kunst, in der Malerei, sowohl als auch in der Grafik und in der Skulptur, die bald nach 1945 entsteht, vor allem in den 1950er Jahren. Da ist sie auch wirklich dann das prägende Merkmal der Epoche. Es ist kein Stil, wie etwa der Impressionismus oder der Expressionismus, sondern es ist eher eine künstlerische Haltung, die auf Experimentierfreude und einen ganz offenen Bildbegriff abzielt.
Abstrakt, nicht geometrisch, gegenstandslos. Was sind, Sie haben schon ein bisschen angefangen, so stilistische Kennzeichen dieser Malerei, denn es ist ja Malerei.
Genau, es ist in erster Linie Malerei. All die Künstler im deutschen Bereich sind das etwa Emil Schumacher, Karl Otto Goetz, Peter Brüning, Karl-Fried Dahmen und andere, sind aber auch im Bereich der Druckgrafik tätig. Goetz etwa im Bereich der Lithografie vor allem, also des Steindruckes. Es geht darum, neue Möglichkeiten der Formsetzung zu entwickeln. Informell bedeutet ja wörtlich formlos. Goetz hat selbst gesagt, es handelt sich um die variable Auflösung des klassischen Formprinzips. Im Grunde ist es aber eher ein Versuch, neue Möglichkeiten der Malerei zu eröffnen, durch Experimente, durch etwa bei Hantrier das beidhändige Arbeiten auf der Leinwand. Also es geht letztlich um einen Aufbruch zu neuen Ufern und neue bildnerische Möglichkeiten zu entwickeln.
Wenn ich Adjektive suchen würde, würde mir einfallen dynamisch, schnell, spontan, intuitiv, vielleicht sogar auch unbewusst, vielleicht sogar auch übernational. Sie ahnen, worauf ich hinaus will, ist eine junge Bewegung nach dem Zweiten Weltkrieg, die, und das ist meine Frage an Sie, aus der Formlosigkeit eine neue Formwerdung suchte?
Ganz genau. Und das Spannende ist, dass das etwas ist, was sich nach 1945 fast auf dem ganzen Globus feststellen lässt. Wir haben das in Deutschland und Europa und Paris war ja damals das Zentrum der Kunst. Wir haben es aber auch in den USA, also der abstrakte Expressionismus, das Action Painting von Jackson Pollock wäre zu nennen. Wir haben es aber auch in Japan, wo es die Gutai-Gruppe gibt, die ähnliche Ziele verfolgt. Also es ist tatsächlich ein übernationales, ein internationales Phänomen und ein, wenn Sie so wollen, globaler Aufbruch, der in Deutschland natürlich auch noch die Besonderheit hatte, dass nach den Jahren der NS-Diktatur auch die jungen und mittleren Künstlergenerationen nach Möglichkeiten suchten, Anschluss an die internationale Avantgarde zu finden. Und Weltsprache Abstraktion war damals auch ein Slogan, der sich in den Medien fand.
Warum erforschen Sie das? Oder warum gilt dem Ihr Interesse? Denn es ist ja fast auch so ein Stück Geburtsgeschichte der Kunstgeschichte der Bundesrepublik. Also so alt ist das inzwischen.
Ganz genau. Es ist tatsächlich so, also es hat biografische Gründe. Ich habe in den 1990er Jahren schon begonnen, mich damit zu beschäftigen, einfach aus Interesse, wirklich auch aus einer persönlichen Vorliebe für diese Kunst. Auch Kunsthistoriker dürfen ja Vorlieben haben und mir gefällt diese Kunst einfach sehr gut. Ich schätze sie sehr. Und aus den ersten Gesprächen mit Emil Schumacher anlässlich seines 80. Geburtstages 1992 und dann der 80. von Götz 94 und von Bernhard Schulze 95. Das waren Anlässe für Künstlerbegegnungen und Gespräche, die dann auch veröffentlicht worden sind. Und dann setzte sich eigentlich die Beschäftigung mit dieser Kunst bis heute kontinuierlich fort.
Was erforschen Sie?
Ja, es ist eigentlich unbestritten, dass das informell die auch von der Wirkungsgeschichte her zentrale künstlerische Innovation der 1950er Jahre ist. Also die 50er Jahre und das informell sind nahezu identisch und dennoch ist es so, dass es offenbar, wie Georg Imder mal gesagt hat, ein schlechtes Image hat. Also es klingt irgendwie so ein bisschen verstaubt, es klingt nach Nierentisch und Tütenlampe und irgendwie nicht so besonders sexy, um es mal so zu formulieren. Und das führt irgendwie dazu, dass in der Forschung es da wenig Bemühungen gibt, einfach mal auch die historische Bedeutung dieser Generation herauszuarbeiten. Genau das wollen wir in der Forschungsstelle Informelle Kunst an der Uni Bonn tun. Es geht auch darum zu zeigen, auf welchen Schultern buchstäblich Künstler wie Gerhard Richter und Sigmar Polke, auch die Zero-Gruppe, worauf die eigentlich stehen und wo die angesetzt haben. Und das muss man einfach feststellen, dass diese jetzt gerade von mir genannten späteren, also nachinformellen Generationen, dass die auch auf dem Markt ihre Lehrer bei weitem überflügelt haben und die Informellen so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Und da würde ich gerne gegensteuern.
Sagt Christoph Zuschlag über informelle Kunst. Bei Hollywood-Produktionen denkt man vielleicht ja nicht gleich ans sächsische Görlitz, aber um diese Stadt an der Neiße geht es jetzt einigen Hollywood-Größen. Mehr dazu weiß in den Kulturmeldungen Katrin Weller.
In Görlitz wurden schon zahlreiche internationale Produktionen gedreht, darunter Der Vorleser, Inglourious Basterds und The Grand Budapest Hotel. Jetzt wenden sich internationale Schauspieler, Regisseure und Produzenten vor der dort anstehenden Wahl zum Oberbürgermeister an die Wähler. Gebt euch nicht Hass und Feindseligkeit, Zwietracht und Ausgrenzung hin, heißt es in einem Auszug aus dem offenen Brief, der nächsten Montag veröffentlicht werden soll. Am 16. Juni könnte der Kandidat Sebastian Wippel zum ersten AfD-Oberbürgermeister Deutschlands gewählt werden. Das sei ein missverständliches Signal in die Welt hinaus, sagte der Regisseur und Initiator des offenen Briefes, Michael Simon de Normier, der Deutschen Presseagentur. Wenn die Stimmung künftig von Hass und Fremdenfeindlichkeit geprägt sei, könnte das Filmemacher davon abhalten, nach Görlitz zu kommen, so der Regisseur weiter. Aus den Reihen der AfD wurde Kritik an der Aktion laut. Zu den Erstunterzeichnern des Briefes gehören die Oscar-Preisträger Stephen Daldry und Brigitte Bruch sowie der Autor Bernhard Schlink. Alle haben bereits in der als Girlywood bekannten Neiße Stadt gedreht und gearbeitet. Seit dieser Woche ist klar, der Dirigent Daniel Barenboim bleibt auch in den kommenden Jahren an der Spitze der Berliner Staatsoper. Sein Vertrag als Generalmusikdirektor wird um weitere 5 Jahre verlängert bis 2027. Neben dieser angekündigten Verlängerung kommt in dieser Woche noch eine Auszeichnung hinzu. Die Berliner Philharmoniker haben Daniel Barenboim zu ihrem Ehrendirigenten ernannt. 50 Jahre nach seinem Debüt bei den Philharmonikern will das Orchester damit ein Zeichen der Verbundenheit setzen. Barenboim sei der Gastdirigent, der dem Orchester am engsten verbunden sei. Und noch eine Meldung aus der Musikwelt. Die britische Komponistin Rebecca Saunders ist gestern Abend mit dem Ernst von Siemens Musikpreis ausgezeichnet worden. Rebecca Saunders nahm den Preis im Münchner Prinzregententheater entgegen. Er ist mit 250.000 Euro dotiert.
Von Kultur heute war's das. Michael Köhler dankt an dieser Stelle für Ihr Interesse, auch im Namen aller, die Sie hier nicht hören konnten, aber wichtig sind für so eine Sendung. In den Informationen am Abend um 10 nach 6 hören Sie dann unter anderem dieses Thema: US-Präsident Trump verkündet via Twitter eine Einigung mit Mexiko. Ihnen ein schönes Wochenende wünscht noch einmal Michael Köhler.